Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
So, Benni, wir haben Geburtstag. Also, nee, Geburtstag hatten wir ja im Februar, ne? Was haben wir denn jetzt?
Aber Jubiläum haben wir dann, oder? Ja. 150.
150 Millionenste Folge. Ach nee, das war ja 150 Millionen, war ja Florian Wirtz. Was haben wir heute? 150?
Die 150. Ausgabe von Plattsport.
Ist das echt schon wieder so weit? Schon 150? Ich werde alt.
Ganz kannst du mal sehen, ne?
Ja, ja. Aber wir haben uns heute den Boss, den Chefredakteur von meinem Sportpodcast dazu geholt. Malte Asmus, hi.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung in eure Jubiläumsshow.
Ja, und
große Ehre.
Es ist insofern auch eine Debütshow, weil es ist die erste Show, in der ich im Stehen Podcast mache. Ja, das ist ganz wichtig.
Sonst Info. Im Liegen oder im Sitzen oder wie machst du sonst?
Meistens liegend, ja. Zwischendurch schlafe ich auch mal ein.
Ist der Stuhl?
Mein Stuhl wackelt.
Ich wollte gerade sagen, ja. Hat einer angesägt, oder?
Ja. Ich würde sagen, wir drücken jetzt mal auf den Melodieknopf und dann steigen wir mal richtig tief ein in 150 Jahre Plattsport. Mal sehen, was uns da wartet, oder Benni?
Ja, auf jeden Fall. Ich nehme nur einen kleinen Schluck und dann geht's los.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben. Und jetzt Achtung, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wenn ich meinsportpodcast.de sage, dann meine ich das auch so, weil wir haben heute tatsächlich wirklich, und ihr habt ja eben schon gehört, den Chefredakteur von meinsportpodcast.de da. Hallo Malte Asmus.
Hallo Martin, hallo Benni.
Willkommen in unserer Jubiläumsfolge. Hallo Benni, am Mikrofon in Mainz sitzt the one and only, mein Weißbierglas, Benni Maat.
Ach, ist immer wieder schön, wenn du mich begrüßt, mein Lieber. Grüße nach Berlin.
Benni, wie geht's dir?
Oh, bestens, ja.
Nach dem Wochenende, nach der letzten Woche.
Ja, ich war, also am Dienstag, wo wir in Köln waren, war ich schon irgendwie, keine Ahnung, komplett aufgekratzt. Als ich dann zu Hause über dem Sofa saß und den Tag Revue passieren habe lassen, denke, was ist denn da heute passiert eigentlich? Schon irgendwie wild gewesen. Dass wir zwei da waren, beziehungsweise wir drei, ja, schon irgendwie crazy, ja.
Ja, das Schicksal hat uns zusammengeworfen, und zwar vor der Tür von RTL. Da kam auf einmal ein Mann auf uns zu und sprach uns an und ich habe ihn sofort an seiner Stimme erkannt, weil ja, seine Stimme ist ja nun wirklich wunderschön. Malte, wie hast du eigentlich diese Stimme hinbekommen?
Ach, die ist mir von Geburt geschenkt worden. Das ist ein Geschenk meiner Eltern. Na, keine Ahnung, die ist gestählt von Whisky und nein, auch nicht. Frag mich nicht, sie ist einfach da und ich mochte sie früher überhaupt nicht, aber mittlerweile kann ich mich ganz gut hören, ich habe mich eingehört. Ich habe ja auch seit 47 Jahren die gleiche Stimme, man gewöhnt sich irgendwann an alles.
Du bist auch 47. Wahrscheinlich auch gegangen. Du bist auch 47, krass. Willkommen im Club. Also so viele Gemeinsamkeiten. Okay. Apropos Stimme, wie kriegt jemand seine Stimme? Ich war letztens ja in München und war dann mit Olli Forster von Sport1 und DAZN und Nationalmannschaft, war ich dann Abendessen und ich habe ihn tatsächlich, nachdem ich ein paar Aperol Spritz drin hatte, ihn gefragt, sag mal, Olli, wie kommst du eigentlich zu dieser großartigen, krassen Stimme? Sagt er, naja, waren schon Zigaretten dabei. So ein großartiger Mann.
Der Joe Cocker des Fußballkommentars.
Ey, aber Wahnsinn.
Halbeisenstimme.
Ich habe gestern ein Video gesehen, wie er die letzten Sekunden von Hamburg gegen Ulm kommentiert hat. Und da konnte man ihn auch noch dazu sehen. Und das ist so krass, dieser Mann bebt ja voller Fußball. Da fällt dann das 6-1 und alle im Stadion, klar, feiern, HSV steigt auf. Aber er bringt es auch so rüber, als wenn wirklich so jetzt das letzte Puzzleteil in diesem Spiel ist zusammen und welch eine Freude. Und also ich kenne niemanden, ohne Witz, der Fußball so liebt wie der. Naja, Benni, jetzt mal nochmal zum letzten Wochenende. Wir waren, als wir die Folge aufgenommen haben, die letzte, diese Bonusfolge zusammen auf dem Bahnhof in Frankfurt am Main. Da war man tatsächlich ganz schön euphorisiert. Ist diese Euphorie und diese Aufregung, die wir da gefühlt haben, ist die bei dir immer noch da? Oder siehst du die Sachen jetzt auch noch mit ein bisschen Distanz etwas kritischer, was den Video Assistant Referee angeht?
Ich sehe ihn eigentlich schon immer noch positiv. Aber klar, ich meine, es wird immer wieder Szenen geben, wo du darüber diskutieren kannst oder wo du anders sehen kannst. Du spielst wahrscheinlich auf die Szene zwischen Bremen und Leipzig an.
Auf keine spezielle.
Nee, oder allgemein?
Nein.
Ah, okay. Also ich sehe es schon immer noch positiv. Klar, ein bisschen die Euphorie ist natürlich jetzt schon runter nach einer Woche. Aber ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von dem Tag, wo wir da leben durften. Ja,
dass wir... Malte, uns hat ja das Schicksal tatsächlich zusammengewürfelt. Wir haben ja dann zusammen, du mit Benny und du mit mir, 10 vergangene Spiele nochmal neu aufgerollt, Video Assistant Referee technisch. Wie war eigentlich deine Haltung gegenüber dem ganzen System, bevor du nach Köln gefahren bist?
Also ich fand immer, dass der Video Assistant Referee durchaus für den Fußball förderlich sein kann, weil er krasse Ungerechtigkeiten im Idealfall wirklich wegnimmt. Und von daher fand ich es immer gut, dass er eingeführt wurde. Ich fand nur die Umsetzung, zumindest wie es mir vom Fernseher oder eben als Beobachter der Fußballszene vorkam, jetzt nicht immer besonders glücklich. Also von daher, ich war positiv, aber doch kritisch positiv dem VAR gegenüber eingestellt und muss sagen, nach diesen 4 Stunden Workshop hat sich meine Kritik ein bisschen relativiert, weil ich jetzt gesehen habe und ihr ja sicherlich auch, wie schwierig dieser Job tatsächlich ist und was die Jungs und Mädels da im Kölner Keller jedes Mal bei den Spielen, bei jeder Szene eigentlich alles bedenken müssen. Ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir drei haben ja Szenen vorgelegt gekriegt und haben ja dann auch dann, wie wir eben dann so sind, mit unserem Fußballsachverstand, der ja ohne Ende vorhanden ist bei uns dreien, sehr schnell dann auch Urteile zu den Szenen abgegeben, wo dann von den echten Profis vor Ort uns gesagt wurde, ja, sicherlich irgendwo richtig, aber habt ihr denn auch alles beobachtet? Habt ihr denn auch die Entstehung dieses Angriffs gesehen? Und hätte denn überhaupt diese Entscheidung am Ende fallen müssen? Ist da nicht irgendwas gewesen, was das vielleicht alles verhindert hätte? Und da haben wir mal gesehen, dass man so eine Szene vielleicht auch mal 30 Sekunden mal zurückspulen muss, um eben zu gucken, ob in der Entstehung eines Angriffs nicht vielleicht schon irgendwas war, was ein Regelverstoß sein könnte. Und das wirklich über ein ganzes Spiel zu beobachten, also wirklich jede kleine Szene und nicht, wenn Geplänkel im Mittelfeld ist, vielleicht einfach mal wegzugucken, sich ein Getränk zu genehmigen oder einfach einen kleinen Plausch mit dem Nachbarn zu halten, das nicht zu machen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und wirklich 90 Minuten plus Nachspielzeit konzentriert zu sein, das ist das, was die Jungs und Mädels beim VAR machen müssen. Und das tun sie auch. Und dass da manche Entscheidung eben auch einen Augenblick länger dauert, ist mir jetzt ein bisschen klarer geworden. Wie ist es bei euch?
Benni, würdest du vielleicht?
Ja, mir auf jeden Fall. Ja, das ist, wie du sagst, das ist eigentlich schon krass, wenn du 90 Minuten wirklich nur auf den Bildschirm schauen kannst, eigentlich nicht nach links, sondern nach rechts. Und jede noch so kleine Aktion beachten musst und ja, voll wach, voll hellwach sein, ja, 90 Minuten lang. Ist schon verrückt, ja. Und vor allem ist ja nicht nur ein Bildschirm, da sind ja gefühlt 1000 Bildschirme da in diesem Vierertisch. Also wie sie mich da vorgestellt haben, dachte ich mir, ach hier, Gott, oh Gott, ich glaube, ich gehe wieder. Da steige ich ja niemals durch. Da kannst du dich ja nur blamieren. Aber ja, es ist schon, wie du sagst, dass die wirklich die Szenen uns gezeigt haben. Ja, ich dachte, ja klar, aber das und das. Nee, spul nochmal zurück, schau dir mal das an. Habt ihr die Szene schon beachtet? Oder wo kommt denn der Spieler her? Und ja, es ist schon wild, ja. Du bildest dir am Bildschirm oder am Fernseher, wenn du guckst, naja, das war so und so, das, ja, passt schon. Aber so ganz so leicht ist es halt doch nicht.
Ja, ging mir auch so. Also ich habe nochmal auf Fotos nachgeguckt, die wir da alle geschossen haben, alle, die wir da waren, alle PodcasterInnen und da war auch einer von Sky dabei. Alle haben sie Bilder hochgeladen, alle haben sie darüber gesprochen und alle eint erstmal diese Flut an Informationen auf diesen Und jetzt kommt's, 8 Monitoren, aber mancher Monitor ist ja nicht nur ein Splitscreen, er ist ja auch ein, weiß nicht, 10-Screen, also sind ja 10 Kameras in einem. Du hast da dieses TV-Bild, du hast links neben dir, also angenommen, ich bin jetzt der Video Assistant Referee, der Videoschiedsrichter, habe ich ja links von mir noch einen Typen sitzen, der auch ein Schiedsrichter ist, der das Spiel weiterguckt, ja, damit ich sozusagen mich auf die Szene konzentrieren kann und er vielleicht sagen kann, hey, in dem Spiel kommt jetzt noch danach noch eine Szene. Das gucken wir uns nochmal an. Und dann hast du den Operator, der permanent irgendwelche Tasten drückt und ich muss dem oder der in dem Fall sagen, gib mir nochmal die Kamera 12, da oben Stadiondach, da nochmal raufschauen. Und ehrlich, ich saß da und dachte, was für eine Flut an Kameras. Vor uns lag ja der Kameraplan. Ich habe überhaupt keinen Überblick gehabt. Ich habe wirklich immer nur so auf Verdacht irgendwo hingeguckt. Klar, die haben alle eine Einarbeitung, eine wochenlange Einarbeitung. Was wir nicht miterlebt haben, ist das Linienkalibrieren. Deswegen war das für uns ja teilweise auch ein bisschen komisch, wenn die Markierung vom Feld nicht ganz genau da war, wo sie war. Und beim Live-Bild ist es nochmal ein bisschen genauer als beim Real-Life, wie wir das hatten. Puh, das war eine Menge Informationen. Und dann kommt natürlich jetzt auch bei dem 16er, Evert Lien und Michael Born, berechtigterweise finde ich die Frage auf, ist das nicht, muten wir den Jungs und Mädels da im Keller nicht einfach viel zu viel zu? Malte, was denkst du?
Wir muten denen eine ganze Menge zu, vor allen Dingen, weil wir ja auch uns dann alle nicht zu fein sind, auch jegliche Kritik zu üben, wenn eine Entscheidungsfindung dann eben nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgt oder wenn dann doch mal eine Entscheidung eben zweifelhaft ist und wir zumindest als Hobby-Referees zu Hause und Fußballexperten dann meinen, es sowieso im Zweifel besser zu wissen als diejenigen, die sich da hauptamtlich eben mit beschäftigen. Also ich finde, es ist eine unheimlich fordernde Arbeit, sehr viel, was dazu gemutet wird, weil es ja innerhalb kürzester Zeit entschieden werden muss, weil eine unheimliche Flut an Informationen auf die armen Menschen da einprasselt und das Ganze eben immer noch unter dem Druck, dass man weiß, es gucken so und so viele Leute zu, so und so viele Millionen im Zweifelsfall, die alle morgen über diese Szene sprechen werden. Und von daher, die haben einen unheimlichen Job zu machen, um den ich sie kein Stück beneide.
Ich auch nicht. Benni, du hast ja gerade eben von dem Spiel Bremen gegen Leipzig am Wochenende gesprochen. Kannst du noch mal für unsere HörerInnen noch mal ein bisschen erzählen, was ist da genau vorgefallen?
Ja, der Bremer Duxch geht in den 16er rein, in Zweikampf mit dem Verteidiger von Leipzig. Duxch will schießen und der Leipziger will halt mit dem Fuß, gesteckten Fuß rausgehen an den Ball hin. Er trifft ihn auch den Ball und trifft danach den Fuß. Und ja, Duxch fällt hin. Ich glaube, er macht wahrscheinlich viel aus der Szene. Ob er wirklich so hart getroffen ist, weiß ich nicht. Aber Schiedsrichter hatte auch besten Blick auf die Szene. Und der VAR hat ihn dann nochmal rausgeschickt. Und der ist bei der Entscheidung geblieben, kein Elfmeter.
Und kannst du dir erklären, warum diese Entscheidung so geblieben ist? Nach der Erfahrung, die du letzte Woche gemacht hast.
Ja, ich denke, Schiedsrichter hat das so bewertet, dass die Aktion zum Ball ging. Er spielt auch den Ball und trifft dann den Fuß. Ich denke, das wird er so bewertet haben. Ja. Also ich kann auch mit der Sache, klar, ich verstehe natürlich auch, dass dann welche Stein, ja, es ist ein Elfmeter. Aber für mich war, oder ich würde auch sagen, Aktion um den Ball kann man so hinnehmen.
Grundsätzlich seid ihr, nachdem ihr das jetzt gesehen habt, nochmal mit ganz anderen Augen überhaupt in den Spieltag gegangen? Habt ihr mehr drauf geachtet, was da in den Keller oder was da im Keller und auf dem Platz dann entschieden wurde?
Mehr nicht, aber ich habe natürlich darauf geachtet, in den Momenten, wo tatsächlich was entschieden wurde oder wo der Mann rausging, der Schiedsrichter rausging zum Monitor. Ich dachte, ach guck mal, jetzt kommt, jetzt drückt er gleich auf das Knöpfchen und sagt, Deutz 1 hat irgendwas zu melden. Deutz 1, der Code für den jeweiligen Platz, der sich um das Spiel kümmert, um dann einfach zu sagen, Kölner Keller meldet sich. Das ist der, wie sagt man da, die Funkparole. Nee, ich war nicht bei der Bundeswehr.
Deutz 1, Deutz 2 oder so. Ja.
Ja. auf jeden Fall, da meldet sich dann der Kölner Keller beim Schiedsrichter mit dieser Parole eben, um dann zu sagen, guck's dir doch nochmal genau an. Wir legen dir mal eine dieser vielen Szenen auf deinen Monitor im Stadion. Also das hat, es ist schön zu wissen, dass man, was man weiß, was hinter den Kulissen einfach abläuft.
Hinter den Kulissen, das war ja auch Thema in dem Workshop, den wir davor, also oder die Diskussion, die wir davor gemacht haben, in ein paar Etagen weiter drüber, dass gerade auch diese Handspielregel den Schiedsrichtern auch überhaupt nicht schmeckt. Fandet ihr oder glaubt ihr, dass die Diskussion, die wir Gruppe, die doch sehr, sehr heterogen zusammengestellt war, nochmal einen ganz anderen Denkanstoß liefern konnte, weil vorher waren ja die Fußballkommentatoren geschlossen da, davor waren die Manager oder Leute aus dem Verein da, wo man auch dann so hinter vorgehaltener Hand erfahren hat, dass nicht alle das Angebot von den Managern angenommen haben und dann so ein Zeugwart oder so mal hingeschickt haben. Glaubt ihr, dass diese Diskussion, die ja auch gelobt wurde von Alex Feuerherd und Jochen Drees, dass die tatsächlich nochmal einen neuen Impuls, auch einen neuen Blick auf das eigene Tool werfen wird, Benny?
Ja, wäre ja wünschenswert, oder? Ich denke, das bringt die schon auch weiter. Sonst würden sie ja nicht unbedingt machen, die Gäste einladen. Ich denke schon, dass sie weiterbringt. Oder ich hoffe es zumindest.
Malte, was denkst du?
Ich denke auf jeden Fall, dass es ein Denkanstoß ist, der möglicherweise jetzt nicht komplett unique ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass Ähnliches, was wir da diskutiert haben, auch in den anderen Workshops auch gefallen wurde. Aber dass zumindest diese Eindrücke, dass sich was ändern muss und vielleicht auch einer der Vorschläge, in welche Richtung es sich ändern könnte, schon etwas ist, was die Jungs da aufgenommen haben und dann bei ihren internen Diskussionen sicherlich dann mit vorbringen werden. Und je mehr auf so eine Idee gekommen sind, desto größer ist vielleicht die Möglichkeit, dann hinterher auch Druck aufzuüben auf die Entscheidungsträger. Denn wir wissen ja alle, der DFB wird es nicht alleine entscheiden können, dass da jetzt zum Beispiel eine Novellierung des Handspiels erfolgt, sondern das muss das IFAB machen. Und je mehr Druck man dann auch auf die ausüben kann, desto einfacher wird es dann nachher vielleicht werden, um dann auch solche vernünftigen Regeländerungen dann auch mal durchzuführen. Weil das Handspiel, ich glaube, da sind sich mit Sicherheit alle einig gewesen. Die Schiedsrichter haben es ja auch selber zugegeben und wir in der Runde haben es ja auch gesagt, zufrieden sind wir mit der aktuellen Handspielregelung überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist schon wirklich Common Sense in der Fußballszene.
Interessant war da auch, dass die Fußballhistorikerin Petra Tabarelli, die auch dabei war in dem Workshop, gesagt hat, vor 100 Jahren hat man auch mal geguckt oder in alten Ausgaben, was waren denn damals so die Regelthemen, die Leute bedrückt haben, und das war genauso wie heutzutage Foulspiel und Handspiel. Also im Prinzip hat sich da nicht viel geändert, nur sozusagen die jeweilige Regelauslegung ist dann immer wieder ein neues Thema. Also ich glaube, von dem Thema Handspiel werden wir uns wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht von erholt haben. Aber trotzdem, wenn du, Malte, die Wahl hättest, an welcher Stelle würdest du die Eingriffsschwelle anheben, dass der Videoschiedsrichter angerufen werden kann oder eingreifen kann? Und wie würdest du da vorgehen?
Generell jetzt oder nur beim Handspiel?
Allgemein.
Also alles, was wirklich krass falsch ist, da würde ich sagen, sollte der Video Assistant Referee overrulen können. Weil das etwas ist, was den Ausgang des Spiels direkt angeht und weil das im Zweifel dann eben auch im großen Geschäft Fußball über Millionen entscheiden kann. Und da, finde ich, darf dann, wenn man schon solche Institutionen einbaut, dann auch wirklich am Ende kein wirklicher Zweifel offen bleiben. Jetzt ist aber natürlich dann die Frage, was ist ein wirklich krasser Fehler oder was ist eine wirklich krasse Entscheidung, die anders gefällt werden müsste? Also boah, es ist schwierig und ich glaube, das ist auch was wir genauso wenig wie die Handspielregel wirklich vereinheitlichen können, weil da sind so viele Punkte, die mit einzubeziehen sind beim Handspiel, die Absicht, die vielleicht dahinter steckt oder der Zufall, und da sind so viele verschiedene Meinungen im Umlauf, dass es ganz schwierig wird, da wirklich eine klare Linie zu finden.
Apropos Meinung, dein Podcast-Partner von Feverpitch, also der Gründer von Feverpitch, Pit Gottschalk, der ja auch schon zweimal hier im Podcast war, dem traue ich mal so zu, den schiebe ich mal, das kann er auch dann ablehnen im Nachhinein, aber dass er sowieso das ganze Instrument Videoschiedsrichter am liebsten morgen abschaffen würde. Oder wie ist da seine Meinung?
Weiß ich gar nicht. Aber Handspiel, das ist auch was, wo er sagt, kenne ich mich überhaupt nicht aus, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Da ist er genauso blank, glaube ich, wie wir alle anderen auch. Aber also, er ist natürlich jemand, der sich gerne über Dinge zum Diskutieren anregen lässt. Und das natürlich auch, vor allen Dingen, das passt auch zum Feverpitch Newsletter, dass eben da auch der Schiedsrichter und der Videobeweis dann gerne mal Aufregerthemen sind. Also ich glaube, ganz abschaffen würde er den nicht. Das macht Quote.
Ja, also ich meine, vorher haben wir diskutiert, jetzt diskutieren wir. Das haben wir ja früher gedacht, so, na Mensch, keine Diskussion mehr. Der Videoschiedsrichter wird ja alles lösen, es wird keine Probleme mehr geben. Aber mit dem Anspruch sind wir ja auch gar nicht da reingegangen. Also wenn ich mal meine
Meinung... Ich glaube, gefühlt haben wir mehr Diskussionen jetzt, ne? Als vorher.
Andere. Ich glaube, wir kaprizieren uns viel mehr auf das Tool. Aber im Grunde gab es früher doch auch schon immer... irgendwelche Szenen, wo wir diskutiert haben, da ist mal ein Ball ins Netz gegangen, aber außen ums Netz irgendwie ins Tor rein oder Schwalben, ich denke an Andi Möller und also es gab ja immer irgendwelche Themen, die uns tierisch aufgeregt haben. Also das hatten wir ja doch schon immer. Oder Benni, erinnerst du dich an eine Zeit, wo wir wenig oder wo wir doch, war es früher so? Haben wir früher weniger diskutiert?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher sogar noch mehr, weil du halt die ganzen Social-Media-Kanäle hast und wirklich jeder online seinen Kommentar zugeben kann. Ich glaube, das ist eher mehr geworden. Ich glaube nicht, dass die Szenen mehr geworden sind, sondern einfach, weil du halt den ganzen Tag irgendwie, da bist du am Handy oder da kommt der Podcast oder die Übertragung im Fernsehen. Ich glaube, das kommt einem deswegen mehr vor, weil du halt die ganzen Informationen viel mehr bekommst, als es früher war. Früher hast du keine Ahnung, DSF gehabt, bisschen in den Nachrichten, aber das war's dann halt. Oder halt Mittwoch deine Zeitung oder so. Oder Montag kommt dir die Fußballzeitung raus.
Ja, mit Second Screen also kannst du ja teilweise auch jetzt schon im Spiel dir Szenen angucken und nochmal zurückspulen und richtig wütend sein. Gut, also ich sag mal so, beim Spiel Nürnberg gegen Regensburg, was wir da auseinandernehmen mussten, mit irgendwie gefühlt 5-4 Szenen innerhalb von 30 Sekunden, die man bewerten muss, da ist es auch wahnsinnig schwer. Und da bin ich nochmal beim Thema Eingriffsschwelle. Ich glaube, man könnte, wenn ich mir das jetzt so ganz narrenhaft ausdenken dürfte, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, also, ihr dürft euch das angucken, aber ihr müsst erstmal in normaler Geschwindigkeit sehen, ob ihr da irgendein Foulspiel, irgendeine Schwalbe, irgendein Handspiel seht, was man sofort erkennt. Weil dieses langsame Laufen lassen, da kommt man tatsächlich in dieses Forensische rein, was ja auch Kritiker immer wieder vorwerfen, was ja Sachen schlimmer aussehen lässt, als es tatsächlich ist. Beispielsweise jetzt diese Szene mit dem Kampf um den Ball zwischen Marvin Ducksch und dem Verteidiger von Leipzig. Ja, also sorry, in normaler Geschwindigkeit sehe ich nicht sofort, dass das einen Eingriff notwendig macht.
Es ist halt jetzt, weil es ein VAR halt gibt, lässt du dich, glaube ich, halt nochmal länger fallen oder lässt dich am Boden liegen, dass er ja drauf guckt, dass es ja nicht untergeht. Ich glaube, das ist halt auch noch so eine Folge von dem Ganzen.
Jetzt kommt das Triggerwort, Malte. Challenge.
Ich bin großer Fan der Challenge-Regel.
Wie würdest du sie ausgestalten?
Ich würde tatsächlich, ähnlich wie im Tennis, ich würde, wie ist es im Tennis, 2 oder 3 Möglichkeiten pro Satz den Spielern einräumen, beziehungsweise jetzt den Mannschaften einräumen, pro Halbzeit 2 bis 3 Entscheidungen zu hinterfragen. Und sobald der Eingriff dann am Ende tatsächlich berechtigt ist, würde ich die Challenge stehen lassen. Also, dass sich das dann weiter addiert. Für jede positiv oder richtige Challenge würde ich dann quasi einen Bonus geben und alles, was dann eben sinnlos abgefragt wurde, entsprechend abziehen. Aber das fände ich eine sinnvolle Regel, dass die Trainer oder wer auch immer der Challenge-Beauftragte des Vereins dann in der Lage wäre, aktiv dieses System anzurufen und dann vielleicht im Hintergrund dann nur Tor, nicht Tor und vielleicht ja, abseits challengen zu lassen.
Sag mal, Benni, beim Eishockey gibt es ja auch die Challenge. Was passiert denn da nochmal, wenn eine Challenge nicht erfolgreich war?
Jetzt gibt es ja nur bei der Weltmeisterschaft, oder gibt es in der DEL auch?
Ich dachte, das gibt es auch in der DEL, die Nummer mit einer Strafzeit.
Ja, wenn du...
Also wenn du die...
erwischt.
Ja, ah, na super, toll. Tolle Eishockey-Experte.
Eishockey-Experten, ja.
Super geil. Na, ich glaube, es ist doch so, dass wenn deine Challenge nicht erfolgreich ist, dann kriegst du eine 2-Minuten-Strafe. Und so eine Art Sanktion, wenn es nicht erfolgreich war, glaube ich, beim Fußball würde das nicht funktionieren. Aber tatsächlich, dass man sozusagen eben die Challenge einfach verliert und wenn es erfolgreich war, dass du die Challenge behältst und weiter eingreifen kannst. Ich glaube, so funktioniert es doch, oder?
Das wäre zumindest so ein Basis-Setup, wo ich sagen würde, das würde ganz gut funktionieren. Oder das könnte ich mir im Fußball zumindest vorstellen. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir zumindest mit meiner naiven Sicht darauf durchaus vorstellen.
Kannst du dir auch Sachen vorstellen, wo der VAR noch mehr eingreifen sollte, zum Beispiel bei gelb-roten Karten?
Wenn es krass falsch ist, aber auch da würde ich sagen, das wäre zum Beispiel im Rahmen einer Challenge-Regel dann schon was, wo der Trainer sagen kann, so, das möchte ich überprüft haben. Wo dann gar nicht ein automatischer Check kommt, sondern wo dann aktiv eingegriffen werden muss. Und wenn du keine Challenge mehr hast, naja gut, dann ist es so. Aber das ist dann eben eine klare Regel, eine klare Geschichte. Das ist dann Pech.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also auch wenn ich das jetzt mit euch so bespreche, ich stelle mir vor, da kommt jetzt noch eine neue Regel hinzu oder dies und das wird noch geändert. Ich glaube, die armen Leute da unten in Etage minus eins, die schwitzen sowieso schon bei ganz vielen Dingen. Ich glaube, das hatte ich im Vorgespräch schon gesagt, wir können ja jetzt unseren Themen jeweils einen Beatles-Song geben, weil Malte, du bist ja großer Beatles-Kenner und auch Fan. Ich glaube, wenn der VAR ein Beatles-Song wäre, dann wäre es doch The Long and Winding Road, oder?
Zum einen, oder eben, wenn man es bitten würde, Don't Let Me Down.
Schön.
Oder man könnte auch sagen, It's Getting Better.
Help!
Ja. Oder wenn man völlig verzweifelt ist, Good Night. Also
ja, oder
ich glaube, da gehen ganz viele Songs.
Optimistische Schiedsrichterassistenten rufen dann auch den Zuschauern im Stadion zu, It Won't Be Long.
Ja. Auch nicht schlecht. We can work it out.
Na gut. biegen wir jetzt mal ein auf die Penny Lane der Fußballthemen, weg vom VAC. Ich finde, das war auf jeden Fall eine tolle, tolle Sache, die ich gerne auch nochmal erleben möchte. Ich glaube, wurde auch nochmal eine Einladung ausgesprochen, mal live bei einem Spiel dabei zu sein, an einem Freitag oder Sonntag irgendwann mal in der nächsten Saison. Ich glaube, das werde ich auch auf jeden Fall wahrnehmen. Mir ist mal angucken.
Sollte man nicht nein sagen, ne?
Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir ja ein tolles Fußballwochenende hinter uns und wir haben so ein paar Aufreger. Malte, du hast ja auch im Vorfeld schon gestanden, alles unterhalb der ersten Liga, da müsstest du erstmal ein Brockhaus rausholen. Aber du hast doch bestimmt auch mitbekommen, diese Geschichte mit Pele Wollitz bei Energie Cottbus mit Maximilian Kraus.
Ja, das ist mir natürlich zugetragen worden. Da kam man ja gar nicht dran vorbei, dass Pele Wollitz, der ja sowieso jetzt jemand ist, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, da dann auch wieder sehr, sehr lautstark sich geäußert hat gegenüber seinem Noch-Spieler, muss man ja sagen. Willst du den Fall kurz schildern?
Benni, das hattest du doch aufbereitet, das Thema.
Genau, also jetzt am Wochenende stand ja das Duell Hansa Rostock gegen Energie Cottbus an, ging um den Relegationsplatz. Und am vergangenen Montag, also 5 Tage vorm Spiel, hat der Spieler Maximilian Kraus, dessen Vertrag zum Saisonende abläuft, einen Vertrag beim nächsten Gegner unterschrieben. Das fand Pele Wollitz gar nicht so gut. Hat dann öffentlich schwere Vorwürfe erhoben und hat ihn auch quasi unterstellt, er hätte ja seit dem 24. Spieltag Arbeitsverweigerung betrieben. Und er hätte sich in irgendeinem Spiel die 5. gelbe Karte abgeholt, weil seine Mutter Geburtstag hat. Das weiß aber nicht sicher, aber hat er gehört, hat er gemeint. Und hat da so richtig über den Spieler abgelästert. Und ja, er hat einen vom Stapel gelassen, hat aber Tage später dann nochmal weitergemacht, nochmal einen draufgesetzt und hat dann gesagt, ja, diese Figur ist nicht mehr Teil der Mannschaft und die Mannschaft hätte von Kraus das K weggemacht. Er ist jetzt also raus aus der Kabine und konnte sich auch vier Tage später noch nicht beruhigen. Also der hat dem Zorniger nochmal einen draufgesetzt, würde ich sagen.
Also dazu muss natürlich Malte wissen, dass Alex Zorniger hier einen Fanclub hat an Unbeliebtheit. weil der auch, sag ich mal, wenn der Torwart irgendwie einmal falsch blinzelt, dann auch den öffentlich filetiert.
Das hat er so einmal gemacht in seiner Karriere. Das muss ich jetzt aber zur Ehrenrettung von Herrn Zorniger dann schon sagen. Es ist jetzt nicht, dass er das jedes Mal mit dem Torhüter macht.
Nein, wir übersteigen ja noch so ein bisschen. So ein klein bisschen, ein klein bisschen. Aber Malte, an der Stelle, was Peter Wolitzer über seinen jetzt aktuellen Lochspieler sagt, kann man da schon vom Mobbing reden oder ist das...
Ich weiß nicht, was da wirklich in der Kabine vorgefallen ist, aber wenn es tatsächlich so ist, dass es eigentlich nur darum geht, dass er diesen Vertrag unterschrieben hat und das direkt vor dem Spiel gegen seines alten Clubs, gegen seinen neuen Club bekannt macht, dann muss ich sagen, ja, ich kann den Ärger von Pele Wollitz verstehen, aber die Art und Weise, wie er sich äußert, kein Stück. Wenn das wirklich das Einzige ist, was da vorgefallen ist. Weil ich kann es zwar auch von Seiten des Spielers jetzt nicht unbedingt verstehen, dass er das jetzt zu diesem Zeitpunkt unbedingt macht. Es sei denn, er möchte da jemandem in Cottbus noch einmal vor die Kommode kacken. Das klingt fast so, aber also die Schärfe, die da drin ist, die verstehe ich irgendwo nicht. Ob das Mobbing ist, es ist auf jeden Fall ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Und Pele Wollitz ist ja dafür bekannt, sehr heißspornig zu reagieren und nicht immer wirklich groß drüber nachzudenken, was er sagt, sondern sehr emotional zu handeln. Aber nach 4 Tagen sollte die Emotionalität irgendwann eigentlich auch mal sich wieder ein bisschen abgekühlt haben und dann das Thema vielleicht auch mal wieder gegessen sein. Zumal er ja intern dann den Spieler erstmal suspendiert hat, was sein gutes Recht des Vereins natürlich ist, aber da muss man nicht nach außen noch gehen und solche Sachen da erzählen. Sollte man vielleicht intern regeln.
Benni, muss man interner von der Kabine haben oder nicht, um sagen zu können, hey, das ist einfach weit übers Ziel hinausgeschossen, wie Malte das gerade gesagt hat, weil ich möchte jetzt nicht in der Haut von diesem dennoch jungen Spieler stecken. Egal, was er gemacht hat, man gibt doch nicht einen Teil des Vereins, einen Teil der Mannschaft so öffentlich zum Abschuss frei. Es klingt ja so, als wenn der das nächste Mal aufs Vereinsgelände kommt, dass dann die ganze Mannschaft die Tür zuschließt und den erstmal ordentlich vermöbelt und der Trainer auch nochmal zuschlägt. Also das ist einfach eine Wortwahl und auch eine Schärfe, die nach so vielen Tagen einfach für mich komplett unverständlich ist.
Ja, ist es auch. Ich meine, ja, ich kann es halt noch verstehen, dass er sich aufregt für die ganze Geschichte, die erste Pressekonferenz so. Aber danach, also eigentlich gehört das schon nicht in die Öffentlichkeit. Ich sag, der Spieler ist gerade raus, ist, keine Ahnung, suspendiert oder sonstiges. Wir sprechen nicht über die Dinge. Aber das gehört keinesfalls in die Öffentlichkeit. Gehört sich nicht gebietet der Anstand. Und vor allem halt, das Schlimme ist halt, wirklich 4 Tage später danach nochmal so abzulassen oder eigentlich noch eine Stufe drauf zu hauen, nochmal den Knüppel auszupacken. Das ist einfach nur respektlos und ich weiß nicht, ob da. Kann der DFB da ermitteln, aber wahrscheinlich nicht, oder? Dem Sportsgeist, dass das vielleicht nicht mehr passiert in Zukunft. Spieler so bloßzustellen.
Ich glaube, er hat ihn noch nicht ganz beleidigt, aber wenn man einen Menschen als Figur bezeichnet, ist das schon, ich weiß nicht, also gerade heutzutage, wo mit Social Media Leute noch viel, viel schlimmere Dinge sagen, ist das so ein leichtes Zündeln mit dem Volkszorn bei Energie Cottbus. Und ich frage mich, muss das nicht ein Trainer aushalten, dass jemand, der einen Verein wechseln kann, das dann auch macht und meinetwegen dann eben ein paar Tage bevor sie gegen diesen Verein spielen. Weil wir kommen ja gleich noch zum anderen Thema, dass man eine gewisse Professionalität von Sportlern erwartet, auch wenn sie vielleicht Sachen tun, die vielleicht nicht so cool sind, wie zum Beispiel 4 Tage vor dem Spiel gegen Rostock einen Wechsel nach Cottbus zu verkünden oder 5 Tage bevor man auf Hoffenheim trifft, nach Ibiza fliegen.
Das sind eben so diese Fragen, die man sich da stellt, dass eigentlich gesunder Menschenverstand sagt, es müsste eigentlich anders sein. Aber also ich frage mich auch, warum regt man sich in Cottbus so auf? Klar, der Zeitpunkt völlig unglücklich. Aber die Tatsache, dass der Junge wechselt, ist doch eigentlich legitim, weil es erscheint ja aus Cottbus, der Vertrag lief aus, kein neues Angebot gekriegt zu haben. Was erwarten die letztlich? Das erwartet bis Saisonende, um sich um seine Zukunft zu kümmern? Finde ich jetzt auch nicht so ganz richtig, aber natürlich, man muss es von Seiten des Spielers vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt öffentlich machen oder das vorher vielleicht schon sagen, dass man sich auch diese Angriffsfläche einfach gar nicht bietet. Aber ich bin da absolut bei euch. Die Reaktion von Pele Wollitz komplett überzogen, übrigens nicht zum ersten Mal in seiner Karriere.
Dann würde ich noch mal sagen, wechseln wir jetzt mal das Thema weg hin zu dem Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe. Und jetzt kommt mein kleines Wortspiel. Wer war wohl der Kapitän, der die glaube, es sind 13 Bayern-Spieler in den Urlaub jetzt geflogen hat. Es war doch bestimmt Ibiza Olic, oder?
Es ist schlecht, Alter.
Komm, der war. Ja,
er war schon.
He
gut,
got
ja.
a ticket to ride, ja.
Ja. Wir haben gelacht.
Ja, danke, danke. Warte mal, habe ich nicht diesen Knopf? Redet mal weiter. Ja.
Moment. Suchst du jetzt eine künstliche Lache oder was?
Hier. Oh, ja. Okay, also Ibiza Olic hat auf jeden Fall ein paar muskelbepackte Bayern-Spieler sicher in Ibiza abgeladen. Und es gab da jetzt auch schon tolle Fotos, wie sie, ich glaube, Goretzka, Stanisic und Pavlovic oben ohne raus, frisch aus der Muckibude, aus dem Fitnesstraining präsentiert haben. Also ganz im Ernst, also ich gebe ja zu, ich bin Bayern-Fan. So. Und ich finde es auf der einen Seite verständlich, dass die Jungs sagen, hey, wir wollen mal ein bisschen feiern. Natürlich andererseits, hey, da gibt es noch dieses eine Spiel gegen Hoffenheim. Aber verpflichtet es die Mannschaft nicht noch viel mehr, jetzt alles zu geben am Wochenende gegen Hoffenheim, um sich nicht der Wettbewerbsverzerrung schuldig zu machen, Benni?
Eigentlich schon, ja. Zumal ja hatte nicht Max Eberl letztes Mal gesagt, nee, Ibiza ist nicht nach der Meisterschaft, nachdem ihr perfekt war. Und warum fliegen sie jetzt doch?
Das ist die Frage.
Das hat Eberl ja auch gesagt, weil sich die Gemengelage geändert hat und das Ganze jetzt ja nicht mehr so relevant ist. Aber irgendwie hat er da Heidenheim und Hoffenheim nicht ganz auf dem Zettel gehabt.
Ist also, ja eigentlich noch voll relevant.
Eben, deshalb.
Also für Hoffenheim oder Heidenheim zumindest, ja.
Vielleicht denken die Hoffenheimer jetzt, ah ja, jetzt kommen da ein paar sturzbesoffene Bayern-Spieler nach Sinsheim und wir fiedeln die mal 3-0 weg. So, könnte ein Irrtum sein.
Das könnte ein großer Irrtum sein, zumal ich auch gehört habe, die Bayern haben eigentlich fast nur Wasser getrunken. Die sind eigentlich nur nach Ibiza geflogen, um zu feiern, aber ganz gesittet mit Wasser. Zwar bis morgens um 7, ich glaube, Serge Gnabry war noch bis morgen, zum Morgengrauen dann noch mit dabei und Konrad Leimer und noch. Aber sie scheinen sich nicht komplett abgeschossen zu haben, wie das vielleicht vor 30 Jahren oder 40 Jahren noch so gewesen wäre. Oder vor 30 Jahren, als ein gewisser Herr Basler noch mit am Start war.
Moment, mit Wasser? Du meinst Kirschwasser oder so?
Nee, das soll wohl tatsächlich Wasser gewesen sein, habe ich zumindest gelesen, dass sie hauptsächlich Wasser getrunken haben.
Gesponsert wurde der Flug also von ihrem Hauptsponsor Saskia Wasser. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also komm, also Jungs, also jetzt mal ganz im Ernst, die fliegen in die Sonne ohne ihre Frauen und machen da einfach ein paar Tage Party. Ich finde, ehrlich gesagt,
Die aktuelle Generation der Fußballer ist anders als früher.
Also ich bin nie mit meinem Verein nach Ibiza geflogen. Ich war aber auch noch nie in einem Verein. Insofern ist das vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Ich kann es nur schwer nachvollziehen, aber jetzt mal ganz im Ernst, was reitet die Jungs trotzdem dahin zu fahren? Und Malte, was hat sich denn jetzt geändert in der Perspektive für Max Eberl, um doch diese Reise anzutreten?
Für mich gar nichts und für mich wirft das eher auch ein schlechtes Licht auf Max Eberl. Was ist dessen Wort bei Bayern eigentlich wert? Wer hört eigentlich auf den? könnte man ja auch mal hinterfragen. Der hat zwar das Machtwort letzte Woche gesprochen, aber in dieser Woche ist das dann auf einmal nichts mehr wert. Also die ganze Argumentation kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich kann aber auch, ja, man muss es aber auch mal bei Licht betrachten. Die haben Sonntag und Montag frei gehabt. Das nächste trainiert hätten sie sowieso erst am Dienstag wieder. Das sind junge Männer, die ziemlich im Saft stehen und die sicherlich, selbst wenn sie nicht nur Wasser trinken, auch ein paar Schlucke vertragen können und nicht wie meiner einer dann irgendwie eine Woche in Sauer liegen, sondern die laufen das am Mittwoch raus und sind dann wieder fit. Die können dann wieder performen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und was wäre denn gewesen, wenn sie jetzt zu Hause geblieben wären? Hätten sie auch frei gehabt? Hätten sie jetzt in München gefeiert? Hätten sie auch gefeiert? Hätte da keiner was gesagt? Nur weil sie jetzt eine Stunde nach Ibiza geflogen sind, ist das das große Problem? Ich weiß es nicht. Also ich find's auch etwas merkwürdig, dass sie es machen. Ich hätte es an ihrer Stelle nicht gemacht, aber die Diskussion darüber ist jetzt auch ein bisschen drüber, oder?
Naja, es ist ein klassisches Bildthema, ne? Also da ist eine Neiddebatte, da ist so ziemlich alles, was man sich bei Bild vorstellen kann, irgendwie drin, und die beiden liefern denen das. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum man es halt trotzdem tut, weil man ja auch mit der Reaktion rechnen kann und natürlich dann auch Max Eberl richtig blöd dasteht. Der hat es doch sowieso eigentlich nur noch schwer, seitdem er bei Bayern ist. Also wirklich, ich verstehe nicht, warum man, also war ja schon allein schon bei der Thomas-Müller-Sache so, dass wir, glaube ich, alle und ich glaube auch Max Eberl zu Recht gedacht haben, ja klar, Müller entscheidet, wie sein Vertrag weiterläuft, und ich glaube nicht, dass der nicht auch bereit gewesen wäre, für ein weiteres Jahr bei Bayern auf Geld zu verzichten. Also, ich verstehe es nicht. Benni, hilf mir mal da raus aus dieser Misere. Was wollen die denn eigentlich alle von Max Eberl?
Ja, keine Ahnung. Hat wahrscheinlich nichts zu sagen einfach. So. Schauen wir mal, ob er noch lange da ist oder ob der auch abgesägt wird dann.
Aber wer kommt denn dann? Also, ich meine, wir hatten ja das, nach Hoeneß hatten wir Nährlinger, hat nicht funktioniert. Dann gab es Salihamidzic, ja, den man jetzt heute auch an Pranger stellt, weil er viel zu viel Geld ausgegeben hat und zu hohe Gehälter ausgezahlt hat. Jetzt soll da Max Eberl, der ist jetzt, glaube ich, 14 Monate da, in der Zeit den Verein komplett wieder auf Null setzen, das Festgeldkonto wieder auffüllen, und dann soll er noch nebenbei Florian Wirtz für 150 Millionen Euro irgendwie verpflichten. Also der Typ tut mir eigentlich nur noch komplett leid. Jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich, egal was er sagt, das ist in einer Woche aus irgendeiner Richtung im Verein sowieso schon wieder pulverisiert. Malte, nee, du kennst dich doch ein bisschen aus.
Zumal ja offensichtlich Florian Wirtz jetzt auch, nachdem er ja eigentlich schon, wo behauptet wurde, er hätte schon eine Zusage für Bayern gegeben, jetzt doch mit Man City noch verhandelt. Also auch da scheint ja das Wort mit Max Eberl jetzt noch nicht so gefruchtet zu haben, dass das jetzt diesen Deal tatsächlich eintütet. Also das könnte der nächste Nackenschlag sein, wenn Wirtz eben nicht kommt. Das würde man ihm wahrscheinlich auch ankreiden. Ich weiß es nicht, was sie ihm da am Zeug flicken wollen oder ob das Problem tatsächlich wieder am Tegernsee sitzt und da vielleicht die Kommunikation zwischen Tegernsee und Eberl jetzt nicht so besonders gut war, der ja auch irgendwo da wohnt, glaube ich, ne? Also so weit auseinander wohnen die ja eigentlich nicht. Das sind eigentlich ja kurze Dienstwege, aber die Kommunikation scheint zwischen Hoeneß und Eberl auch nicht die beste zu sein. Also ich blicke da auch nicht so wirklich durch.
Ich blicke da auch nicht durch und ich frage mich auch, jetzt ist ja auch Jonathan Tah wieder auf der Liste. Letztes Jahr waren die Bayern da nicht überzeugt davon, den Kerl zu verpflichten.
War zu teuer, jetzt ist er ja ablösefrei.
Ja, genau, aber letztes Jahr scheiterte das an 5 Millionen, ja, offenbar. Und da frage ich mich auch, sag mal, wegen 5 Millionen hat Bayern früher nie einen Vertrag, so einen guten Verteidiger nicht kommen lassen. Und jetzt ist er ablösefrei, aber ich glaube auch da erst, dass der zu Bayern kommt, wenn der am ersten Spieltag auf dem Platz steht und für Bayern spielt. Also irgendwie, da sind mir jetzt auch die Buschklopfereien, die Buschfunkereien wieder fast zu optimistisch. Fast fix, Jonathan Tah wird 2 Vorverträge unterschrieben. Ich glaube es wirklich erst, wenn die da sind. Aber ja, das ist, glaube ich, ein Haifischbecken da an der Säbener Straße. Benni, du wolltest auch gerade was sagen. Das auf jeden Fall.
Yes, Haifischbecken ist es auf jeden Fall.
Achso, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja gut, aber Max Eberl hat ja gewusst, worauf er sich einlässt. Er kennt ja das Business schon ein bisschen länger, er kennt ja auch die Bayern. Ich denke, er konnte damit rechnen, dass die ein oder andere Person im Präsidium immer noch mitwerkelt und mitspricht und das letzte Wort hat.
Aber wer, ich denke, war das nicht damals auch Uli Hoeneß, der unbedingt Max Eberl auch haben wollte?
Ja, wurde zumindest behauptet, ja. Aber der wollte auch Salihamidzic. Und ich glaube auch, dass Salihamidzic Entscheidung jetzt gar nicht so eigenmächtig getroffen wurden, dass da nicht auch irgendwo zumindest der Rat vom Tegernsee dann eingeholt wurde. Also so ganz unschuldig dürfte Hoeneß an der ganzen Misere dann auch nicht sein, was das Finanzielle angeht. Aber er kann sich natürlich offiziell da fein rausziehen.
Ich habe vor anderthalb Jahren mal in der Reichenbachstraße in München Salihamidzic getroffen und habe ihm damals dafür gedankt, dass er Marty Stell zum FC Bayern geholt hat und dass er mir auch ein bisschen leid hat, wie er dann am Ende so abgeschossen wurde. Und das, naja, er quittierte das mit einem Lächeln, was mir aber auch zeigte, eigentlich ist er schon längst darüber.
Ja, ist ja gut, wenn er damit fein ist und ihm gut geht damit.
Aber nochmal, wer könnte das machen, wenn Eberl morgen weg ist? Angenommen, also welche Figuren sind es dann? Steigt dann Christoph Freund auf in der Hierarchie? Wird er dann zum Sportvorstand? Christoph Freund? Das hast du mir letzte Woche schon gesagt.
Ja, ich dachte, ich hätte beim Kicker eine Pop-Up-Nachricht bekommen, dass der weg ist. Dass der geht.
Nee.
Die habe ich nicht gekriegt.
Ich habe die auch nicht gekriegt. Vielleicht
ja, ich google gleich mal.
Du warst wahrscheinlich bei kicker.ru oder so. Also,
es gibt ja noch einen gewissen Herrn Lahm, der sich über kurz oder lang auch sicherlich einen Job beim FC Bayern durchaus vorstellen könnte, der sich in den letzten Jahren ja sehr zurückgehalten hat, was Äußerungen zu Bayern München anbelangt. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt aktuell da gerade so der Nächste wäre, aber das wäre zumindest einer, der auch nochmal einen Job irgendwann brauchen könnte. Und sicherlich bei den Bayern insgesamt, punkto Stallgeruch und so, gerne durchaus gesehen würde. Thomas Müller braucht über kurz oder lang auch noch einen Job. Also,
na, der wird Präsident, wenn Heiner aufhört, ist ja klar. Aber Philipp Lahm, ja, nachdem er jetzt OK-Chef für die Euro war, ist er natürlich auch in einer gewissen Form arriviert, aber er war ja damals auch schon irgendwie in der Lotterie, mal irgendwas bei Bayern zu werden und wollte auch Sportvorstand werden, das hat man ihm damals ja auch verwehrt. Also,
ja, er wollte, glaube ich, vor allen Dingen auch nicht, weil er unter Hoeneß nicht unbedingt, oder diesen Schatten vom Tegernsee eben nicht über sich haben wollte. Ich glaube, das hat er schon ganz klug gemacht, dass er das zumindest erstmal ausgeschlossen hat.
Aber hat er sich schon die Meriten verdient, um Transfers über die Bühne zu bringen? Also,
naja, ich meine, Nährlinger und Salihamidzic hatten auch keine Meriten in der Position. Also von daher, und die durften es auch machen.
Schwierig. Also ich hoffe, dass man, also ein ganz persönliches Gefühl, ich fände es schön, wenn Max Eberl da jetzt ein paar richtig große Transfers im Sommer tätigt, dass man zumindest nächste Saison so ein bisschen die Ruhe hat, in München zu sagen, ey, wir haben jetzt tolle Transfers bekommen, der Mann macht eine gute Arbeit.
Ich würde da auch erstmal die Füße stillhalten, weil er hat ja jetzt erstmal nichts verbockt in dem Sinne und diese Kritik, klar, an seinem Wort, was seine Machtworte wert sind, die ist da, aber ansonsten, weiß ich nicht, große Fehlentscheidungen in dem Sinne hat er ja bisher noch nicht getroffen.
Wie geht es dir denn mit der Entscheidung, Thomas Müller nicht zu verlängern? Also ich habe ihn am Samstag im Stadion gesehen. Ja, er ist immer noch ein Teil der Mannschaft, das sieht man ganz klar. Aber auf dem Platz, da trabt er hier und dort schon so ein bisschen am Spielgeschehen vorbei. Drückt sich auch so ein bisschen in seiner Treffsicherheit aus, wenn er auf dem Platz stand. Die Torquote ist wirklich schlecht, muss man sagen. Also fungiert eher wie so ein Co-Trainer auf dem Platz aktuell, aber den jetzt auf dem Gehaltszettel als Spiel zum. Ich kann das in einer gewissen Form schon nachvollziehen, auch wenn es mich natürlich sehr traurig macht, den nicht mehr spielen zu sehen.
Sportlich sehe ich es auch, genau wie du. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sagt, jetzt muss der neue Aufbau kommen und jetzt müssen wir vielleicht einen 35-Jährigen dann irgendwann auch mal rausnehmen, weil für die 20 Millionen, die er kriegt, oder 18 oder wie viel auch immer das ist, die spielt er nicht wieder ein, dafür leistet er dann zu wenig. Aber zu reduzierten Bezügen als gute Laune-Posten in der Mannschaft, als Integrationsfigur, weil er ja auch beim Integrieren der Neuen, der Jungen absolut wichtig ist und als Identifikationsfigur fürs Publikum, hätte ich ihn schon auch durchaus noch gerne gesehen beim FC Bayern. Aber sportlich kann ich es nachvollziehen, weil vor allen Dingen auch, um ihm die Entscheidung letztlich abzunehmen, weil der macht sich ja auch seinen Ruf sonst irgendwo vielleicht auch kaputt, wenn er nachher gar nicht mehr spielt oder eben immer nur diese 5-Minuten-Einsätze am Ende kriegt. Das kann auch ja nicht sein Anspruch eigentlich sein.
Kannst du dir vorstellen, ihn in einem anderen Trikot nochmal zu sehen? Oder,
zumindest nicht in Deutschland und eigentlich glaube ich auch nicht in Europa. Das mit den USA sehe ich aber auch nicht. Ich weiß nicht, warum man da aktuell hinwechseln sollte. Ich würde es nicht machen.
Ja, ich würde es auch nicht machen, nein.
Keine Ahnung. Glaube, und ich weiß auch nicht, ob er da hinpasst.
Also ich habe am Wochenende irgendeine Stimme gehört, die gesagt hat, ja, also der Thomas Müller da in den USA wäre gut für den deutschen Fußballmarkt. Ein Thomas Müller würde der MLS richtig gut tun. Und da frage ich mich wirklich, ich war auch schon ein paar Mal in Amerika, ob wir da nicht ein bisschen zu sehr aus unserer teutonischen Brille gucken und sagen, Thomas Müller ist ein großer Weltstar. Ja, er hat den WM-Titel gewonnen. Ja, er war Torschützenkönig. Ja, er hat die Champions League zweimal gewonnen. Aber der taucht da nirgendwo in irgendwelchen Best-Offs auf. Der ist für uns ein richtig toller, wichtiger Spieler. Ich glaube nicht, dass er diese globale Strahlkraft hat, auf die MLS da drüben nur gewartet hat. Ich glaube tatsächlich, man überschätzt da so ein bisschen seine Rolle. Und ich sehe so einen Typen, der in Bayern auf der Weide mit Pferden steht, nicht auf einmal durch L.A. schlurfen und da in Portland und in Salt Lake City und in Montreal Fußball spielen. Ich sehe diesen Nutzen nicht.
Ich glaube vor allen Dingen auch, dass sein Witz im Englischen nicht unbedingt rüberkommt. Bei uns ja, klar, in der Muttersprache und in seiner ganzen Art, aber ich weiß nicht, ob das transferierbar ist über den Atlantik rüber, dann in einer anderen Sprache, in einem anderen Umfeld. Ich glaube, als Name würde er schon zählen. Ich glaube, den Namen Thomas Müller, den kennt man weltweit schon, aber alles, was ihn für uns so greifbar macht und so sympathisch macht, weiß ich nicht, ob das nicht Lost in Translation ist irgendwann.
Gibt es da nicht auch einen schönen Beatles-Titel, den wir jetzt rauszaubern können?
Gute Frage. Rede doch mal ein bisschen weiter. Ich denke mal drüber nach.
Ja, nee, ich denke an irgendwas aus dem weißen Album. Aber egal. Benny, als Urbayer, der du ja auch bist, als Kaufbeurer Bayer.
Mother's Nature's Son.
Hey. siehst du einen wie deinen oder einer wie keiner? Siehst du den nach Amerika gehen?
Nicht wirklich. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, wo es verkündet wurde oder das Gerücht gab. Ich kann mir den nicht vorstellen, dass der Big Apple irgendwie sich da zurechtfindet in dieser nochmal deutlich größeren Stadt als München oder in LA am Strand. Irgendwie nicht, nee. Da passt der nicht hin, in meinen Augen.
Vielleicht aber denken wir auch alle falsch und Thomas Müller denkt die ganze Zeit über, keine Ahnung, den US-Fußball, I wanna be your man.
Ich meine, der Kaiser hat ja auch hingepasst, aber da haben sicherlich auch, aber der war
der Kaiser
vom Habitus nachher doch ein bisschen anders noch. Der war ja nicht der Lustige. Der Kaiser also war ja eher der Kaiser.
Als Franz rübergegangen ist, ja. Da gab es kein Social Media, da gab es nicht irgendeine Show jeden Abend, da gab es Nachrichtenzeitungen, es gab bestimmt auch eine Football-Show im Fernsehen irgendwo. ABC, CNN, keine Ahnung, wie die Sender hießen. So, und heute hast du ja diese Dauerbeschallung. Jeder sucht sich seine News raus. Und ich glaube tatsächlich, das Thema Hispanics ist in den USA absolut beim Fußball nicht zu unterschätzen. Die Vereine, die lauteste Crowd haben meistens auch sehr viele Hispanics da auf der Tribüne stehen. Und deswegen funktioniert so ein Typ wie Lionel Messi oder Suarez wahnsinnig gut. Oder wer ist da nochmal aus Spanien rüber gewechselt zu Red Bulls New York? Oder wie heißt der andere Verein? New York City?
Villa?
David Villa, genau. Ich glaube, die funktionieren im Hispanics-Bereich wahnsinnig gut da drüben. Aber ein Thomas Müller, sorry, nein. Also ich glaube es einfach nicht. Ja, also ich meine, Marco Reus ist jetzt auch zwar Meister geworden, aber ich glaube, der ist da jetzt nicht so eine richtig große Nummer. Da schauen wir mit der deutschen Brille ganz schön wohlwollend drauf. Aber ganz im Ernst, deswegen kauft doch nicht irgendjemand, weil Marco Reus zum Beispiel in der Bundesliga ein Star war, irgendjemand ein paar Trikots mehr von Borussia Dortmund. Oder anders, ich glaube nicht, dass wenn Müller in L.A. spielt, dass Bayern München dann einen Nutzen davon hat.
Aber ich glaube, das internationale Standing von Müller ist schon ein bisschen über Reus. Der ist schließlich Weltmeister und auch Torschützenkönig bei einer WM schon mal gewesen. Marco Reus ist das ja leider aus diversen Gründen nie vergönnt gewesen, wo er nicht mal was für kann.
Ja, also gut, wir haben ja letztens, Benni und ich, kurz über seine Autofahrkünste gesprochen. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Zielgerade. Wir haben ja gerade über den, ja, Benni?
Ja, ich habe gerade noch mal kurz gegoogelt, also ich habe hier Fake News verbreitet. Ich hätte vielleicht doch weiterlesen sollen. Christoph, wie heißt der, Christoph Freund? Verkündet den Abschied von Eric Dyer, also.
Ja. Wenn man nur Überschriften liest. Ich dachte, ja, Steffen Freund hört auf bei RTL oder so noch rausgefunden.
Benni, let it be.
Ja, toll, den Titel habe ich mir auch schon vorhin gelegt zu irgendwas, aber jetzt ist der auch vom Tisch. Abgehakt, ja, Amigo.
Vielleicht sollten wir die Folge auch irgendwie so nennen. Ihr werdet nicht glauben, was in dieser Folge verkündet wird. So, scheiß Clickbaiting. Und Benni ist voll drauf reingefallen. Und Bayern hat einen Sportdirektor weniger. Naja, passiert. Aber gerade Umbruch, der Umbruch in Leverkusen, unser letztes Thema kurz anschneiden. Also Alonso weg, Tah weg, Wirtz wahrscheinlich weg. Heute habe ich gelesen, Frimpong weg. Mhm. Fabregas steht da wohl irgendwie auf der Türschwelle zum Bayerwerk. Ich kann mir aber nicht vorstellen.
Wobei der vielleicht auch in Como bleibt. Also es ist alles noch nicht wirklich fest. Aber
jetzt komme ich mit Fake News. Hat der dich da schon so ein bisschen seinen Abschied angekündigt?
Ja, aber heute kam zumindest eine Meldung auf, dass gesagt wurde, na, er könnte vielleicht doch bleiben. Der Verein hat ihn wohl doch weich geklopft, aber so ganz genau weiß man es auch nicht. Ich glaube, Fabrizio Romano war das sogar, der das bei Instagram geschrieben hat.
Okay, schauen wir mal. Trotzdem, Leverkusen hat jetzt wirklich einen massiven Umbruch und ich kann mir gut vorstellen, wir werden die bald wieder da sehen, wo wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Also um Platz 6, 4 bis 6 herum. Das ist doch einfach krass, wie auf was für dünnem Eis diese Sensationsmeisterschaft dann am Ende gebaut war.
Ja, das war ja ein Erfolg überragendes Jahr.
Benni?
Erfolg macht halt erstmal attraktiv. Also die Spieler haben sich da halt schön auf den Präsentierteller gespielt. Ja. Und jetzt Trainer halt weg. Macht vielleicht auch noch mal was aus. Der eine oder andere Vertrag läuft aus. Angebote kommen auf den Tisch. Ja. Muss halt ein guter Sportdirektor in Leverkusen schauen, zeigen, was er kann.
Habt ihr das mitbekommen? Jonas Hofmann wurde interviewt zum Abschied von Jonathan Tah und Xabi Alonso. Und Jonas Hofmann hat ja das letzte Jahr mehr oder weniger auf der Bank verbracht. Und hat dann in der Antwort auf die Frage, was er denn zum Abschied von Jonathan Tah und Xabi Alonso sagt, so sinngemäß gesagt, er hat eigentlich nur über Jonathan Tah geredet, der 10 Jahre bei Bayer war und was für eine Legende. Und da kann man nur den Hut ziehen. Er hat nicht eine Silbe dann über Xabi Alonso verloren. Ist das eloquent, Malte, oder ist das schlechter Stil?
Oh, ja, gute Frage. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß nicht jetzt genau, wie normalerweise sich Jonas Hofmann äußert. Es ist natürlich schon auffällig, wenn er nach beiden gefragt wird und nur einen sich rauspickt. Und wenn man dann sieht, dass er eigentlich personell keine Rolle gespielt hat im letzten Jahr, kann das natürlich schon eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Ja.
Ist das nicht aber auch in einer gewissen Form undankbar, weil dieser Mann hat ihn zum deutschen Meister gemacht?
Ja, das natürlich, und aber wenn du dabei keine Rolle spielst, ist das natürlich schon eine Geschichte, wo du sagst, also auch da irgendwo sicherlich nachvollziehbar, aber auch der Stil, eher zweifelhaft.
Also er fiel letztes Jahr schon negativ auf, als er nicht zur Europameisterschaft von Julian Nagelsmann mitgenommen wurde. Da hat er auch relativ aufreizend gemault, dass er nicht versteht, warum er da nicht dabei ist. Benni, ist dir Jonas Hofmann jemals in so einer verbalen Art schon mal aufgefallen eigentlich?
Eigentlich nicht, nee. Aber ich hab ihn auch zu wenig auf dem Schirm oder er steht halt auch zu wenig eigentlich jetzt wirklich im Fokus der Medien. Ich habe jetzt sonst kein Interview von ihm wirklich im Hinterkopf, dass er sich immer so geäußert hat.
Kann man nicht sagen, es spiegelt eigentlich seine Leistung ganz gut wider, so wie er vorher auch von den Medien wahrgenommen wurde? Sehr guter Spieler, aber eigentlich nicht wirklich elementar.
Boah. Ja, also seine Leistung hat er schon gebracht, aber er ist halt eher vielleicht ein Spieler, der gar nicht so im Fokus stehen möchte oder immer andere Spieler um sich herum hatte, die halt mehr aufgefallen sind oder lauter gesprochen haben. Ja.
Was mir jetzt auf jeden Fall sehr auffällt, ist, dass in Leverkusen jetzt wirklich eine unfassbar schlechte Laune herrscht. Und es fing eigentlich, nachdem Leverkusen Bayern quasi an die Wand gespielt haben, bei dem 0:0 in der Bundesliga, fing das doch eigentlich alles an, immer mehr auseinanderzufallen. Auf einmal war Xabi Alonso ein schlechter Coach, der dauernd die Mannschaft angeblich vercoacht habe mit Stürmern, die er nicht aufgestellt hat. Dann ist er gegen Bielefeld im Pokal rausgeflogen. Jetzt die letzten Wochen Bundesliga lässt er schleifen. Klar, es war schwer, Bayern noch einzuhören, aber es lief ja wirklich wahnsinnig schlecht die letzten Wochen. Und jetzt auch am Wochenende gegen Dortmund hat man sich eigentlich auch abschießen lassen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Einer von euch beiden?
Sie waren gar nicht so schlecht, vor allem in der ersten Hälfte nicht. Da war der Rückstand gegen Dortmund eigentlich sehr überraschend, weil Leverkusen Chancen hatte. Die haben Dortmund hinten reingedrückt, aber das Tor nicht gemacht und sehr ineffektiv gewesen. Dortmund dagegen komplett effektiv. Ich glaube, 8 Schüsse, 4 Tore. Und Leverkusen hatte, glaube ich, sogar einen Chancenplus, aber eben die Tore nicht gemacht. Also so schlecht war es gar nicht, aber das sind dann eben diese Nuancen, die am Ende zwischen Sieg oder Niederlage unterscheiden und dann eben auch so ein Urteil letztlich dann befördern.
Und auch letztes Jahr da waren, ne? Also genau diese Prozent, die alle Spieler am Ende gekippt haben, die zu kippen waren. Ja, irgendwie, also ich meine, ich bin definitiv kein Leverkusen-Fan, aber irgendwie ist es auch traurig zu sehen, wie so eine Mannschaft eigentlich, eigentlich jetzt ein normales Gesicht zeigt und dass das vorher quasi eher eine Illusion war.
Sie haben komplett überperformt und alle anderen haben letztlich so gespielt, dass Leverkusen dann auch so glänzen konnte, ohne ihnen da jetzt irgendwas zu nehmen. Sie haben ja auch nicht jedes Spiel komplett dominiert. Sie haben ja auch dann gerade in der Schlussphase durchaus viele Spiele eben dann auch mit dem Lucky Punch am Ende entschieden. Verdient natürlich, wenn du am Ende noch zusetzen kannst und diesen Punkt machen kannst, ist es natürlich was schon verdient ist, aber Spielverläufe haben es auch nicht immer hergegeben und die Leistungskurve zeigt die ja schon nach unten, aber sie hatten eben dieses enorme Selbstvertrauen, um es nachher über die Bühne zu kriegen, das auf jeden Fall. Und das ist eben dann auch, du wirst ja immer an der Vorsaison gemessen und wenn das in manchen Punkten eben abweicht, fällt es gnadenlos auf. Wenn man die jetzige Leverkusen-Saison mit einer Leverkusen-Saison von vor 4 Jahren oder 5 Jahren vergleicht, würde man immer sagen, Mann, wow, viel besser, viel stärker. Aber gemessen an der Übersaison eben, naja, es ist genauso wie Bayern. Jetzt meckern viele rum, es ist nur ein Titel. Ja, mein Gott, es ist aber mehr als in der letzten Saison. Dafür aber weniger als vor 5 Jahren. Es ist alles irgendwo relativ. Und natürlich dann sind die Erwartungen dann zum Teil auch sehr, sehr hoch geschossen.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Punkt an der Stelle. Und Benni, bald ist ja Sommerpause in der Bundesliga. Worauf freust du dich da am meisten? Auf den Urlaub oder auf die Club-WM?
Einfache Antwort, Urlaub.
Aber ganz ehrlich, wir sind doch alle Fußball-Heinis. Wir werden doch irgendein Spiel auch mal gucken. Wir schauen uns das doch mal an, um uns da eine Meinung zu bilden, oder?
Nee, na selbstverständlich. Ich will kein Spiel gucken.
Also ich werde es gucken. Also wahrscheinlich nicht jedes, aber ich werde mir doch einiges davon angucken. Das Problem ist ja die Zeitverschiebung Da muss man ja dann schon auch wirklich, wirklich was leisten, es nicht nebenbei zu laufen zu haben, sondern eben tatsächlich dann wohl auch dafür aufzustehen, um es sich anzugucken. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Die Spiele der deutschen Mannschaft werde ich mir sicherlich in Teilen, vielleicht auch im Real Life reinziehen. Wird ja gratis übertragen. Das ist ja schon mal was Feines eigentlich, wenn man nicht die ganzen Hintergrund... Aber die wollen wir jetzt nicht auch noch aufdrösen, dann würden wir hier noch ein paar Stunden sitzen, glaube ich. Aber
oh, das wäre dann typisch plattsportmäßig. Aber nicht zu vergessen, Jungs, es ist ja auch noch parallel dazu die Frauen-Europameisterschaft.
Auch noch. Ja, es ist also eigentlich gar keine Sommerpause.
Nee, ist es nicht. Nee. Und eigentlich wäre jetzt der Konfetti-Cup gewesen früher. Also auch so ein Mini-Turnier und jetzt Club. Also ich sag mal so, von der Anlage her ist es ja eigentlich geil, mal die besten Clubmannschaften der Welt in einem Wettbewerb zu haben. Aber das Ganze drumherum, diese ganze Infantino-Trump-Brüdelei, diese ganze Scheiße mit Abstellpausen, jetzt gibt es noch ein Transferfenster, was aufgemacht wurde. Ich habe Bauchschmerzen, wenn ich den Fernseher einschalte. Aber ich werde ihn bestimmt hier und dort auch nochmal einschalten. Gerade weil ich dann in der Zeit auch selber im Urlaub bin und ja, dann schön auf der Terrasse Boca Juniors gegen Real Madrid gucken, ja? Benni?
Kannst du machen. Bist du erwachsen. Wenn dir deine Frau das genehmigt, dann tu.
Nee, ich glaube, meine Frau wird dafür, die hat ja Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Empfinden, was man gucken sollte und was nicht. Und ich glaube, da wird sie auch sagen, hast du einen Rad ab, Digga? naja.
Ich bin mir sicher, meine Kinder werden mir erzählen, pass auf, wir müssen heute Nacht, müssen wir gucken.
Ja, Bayern gegen Boca Juniors ist, glaube ich, nachts um 3.
Ja, denn? Ja. Weiß ich ja, was
hast
ich
du den Spielplan muss. Schon auswendig, oder?
Nee, ich weiß nur, Bayern spielt, glaube ich, gegen Boca, gegen, ich glaube, Auckland und gegen Benfica. Also Bayern, Auckland, sorry, da stehen ja alle aus dem Bett aus dafür.
Also ich war mal in Neuseeland, in Auckland, 2014, da bin ich sogar für die Bayern aufgestanden. Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, glaube ich, ja.
Ui.
Aber Bier gab es erst ab 6.
Oh, Pepsi vercoacht.
Ja.
Aber ich glaube, es ging nicht gut aus für Bayern damals. Ich glaube, da gab es die Schaufel.
Ich würde sagen, jetzt mal wirklich Feierabend. Lieber Malte, mach doch noch mal ganz kurz für deine Formate etwas Werbung, damit die Leute ordentliche Podcasts hören können.
Ja, was sie natürlich sofort nach dem Hören dieses Podcasts runterladen bzw. abonnieren solltet. Tatort Sport, ein Podcast von meinsportpodcast.de. Wenn Sportler zu Tätern oder Opfern werden, dann sind sie ein Fall für Tatort Sport, dann arbeiten wir ihre Kriminalfälle auf. Oder ihr hört in die 100 Fußballlegenden rein. Die größten Fußballer aller Zeiten, porträtiert bei uns in ja, kleinen Porträts von 15, 20 Minuten. Handlich, hörbar, kann man wirklich so schön auf der S-Bahnfahrt zur Arbeit vielleicht weghören. Haben wir mittlerweile auch schon über 50, fast 60 Folgen, glaube ich, sind jetzt schon online. Also da könnt ihr euch ein bisschen reinhören. Gerne abonnieren oder viermal die Woche Fever Pitch. Der Podcast zum Newsletter von Pit Gottschalk, dreimal in der Woche mit mir. Ich hoffe, ihr sagt jetzt alle, das ist super, dass du dreimal dabei bist. Ansonsten hört ihr einfach nur die Dienstagsausgabe, da bin ich nicht dabei. Aber freut mich natürlich auch, wenn die Zahlen entsprechend dafür dann hochgehen. Aber würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr alle diese Formate hört, weil ich dabei bin.
Bitte.
Das ist wenigstens ja, ihr. Schon meine Mama hat das nicht gehört.
Also so schlecht geht es euch nur auch nicht. Also, nein, dass du uns noch brauchst. So. Ja, nein, aber gut. Natürlich.
Ich freue mich über jeden Hörer, jede Hörerin.
Wird sofort abonniert. Ich schwöre es.
Das
ich
klingt
schwöre
gut.
Es. Ja.
Und Platzsport natürlich abonniert, auch abonnieren ja. Hier. Müsst ihr natürlich auch. Ne? Das ist ja klar.
Genau. Ja, Benni, deine ganzen anderen Podcasts zählen wir jetzt besser nicht auf. War wieder schön mit dir. 150 Folgen Podcast mit dir in Zukunft, dann sind wir bei 300. Haben wir es vor uns.
Ja, freue ich mich drauf. Wird schön. Gut.
Malte, ich habe noch einen Beatles-Song. You say it's your birthday.
oh Gott, ich bin sonst so textsicher. Jetzt nicht. Oh, scheiße. Gonna have a party. Das wird doch jetzt keiner hören. Sorry.
Ich singe jetzt auch nicht. Keine Angst.
Nein. I want you. Ding, 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 ding. I want you. Oder wie heißt dieser
so
Song?
Bad. Nee,
she's so heavy.
She's so heavy. Die erste Seite, Abbey Road, das Ende. Großartig. Hört einfach mittendrin auf. Haben sie einfach
She's einen Cut. She's So Heavy? Das ist doch White Album.
Nein. I Want You, She's So Heavy.
Erste Seite, fuck, Abbey Road. Stimmt. Das ist Abbey Road. Mann, ja. Oh Gott. Gut, dass wir Experten dabei haben. So. Also, ich sag jetzt mal auch Tschüss, sonst gibt's hier Helter Skelter und das will keiner.
Es ist. And in the end, the love you take is equal to the love you make.
Ja, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, abonniert auch Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben bei Malte?
meinsportpodcast.de.
Ach, herrlich, super, schön. Benni, auch du, bleibt gesund, wir hören uns bald wieder. Und Malte, du bist gerne hier wieder gesehen und gehört.
Großen Spaß gemacht, gerne wieder.
Ja, also, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss!
Ciao!
Plattsport, der Sportpodcast.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.